Design Thinking wird oft als Prozess beschrieben, aber auch als Mindset. Es ist genau dieses Mindset, das einen großen Einfluss darauf hat, ob Design Thinking in einem Unternehmen funktioniert oder eben nicht.
Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Yay, wir haben es geschafft. Wir haben eine neue Episode in dem Monat.
Eine neue Staffel. Das ist jetzt die Staffel Nummer 6, Episode 1 in Staffel Nummer 6. Wir uns gedacht haben, wenn wir schon ein bisschen das Konzept umstellen, dann
verlangt das auch einen Neustart mit einer neuen Staffel.
Wobei wir noch nicht mit einem Interview gestartet haben, da sind wir noch in Vorbereitung. Mal sehen, wann wir es schaffen.
Naja, alles neu macht der Mai und wir sind erst im April.
Ja, und wir freuen uns.
Wir sind erst im März, Entschuldigung.
Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Ja, in der heutigen Episode geht es um das Design Thinking Mindset, beziehungsweise eigentlich diese Unternehmenskulturen, Design Thinking Mindsets, die sich miteinander nicht vertragen.
Na, es ist irgendwie ganz spannend. Es hat sich ja witzigerweise gar nicht so viel geändert zu dem Zeitpunkt, wie wir mit Design Thinking begonnen haben. Weil da war halt oft so eine der Lieblingsfragen, wenn ich zu Expertenmeinungen gefragt worden bin oder Interviews gegeben habe, was ist denn jetzt Design Thinking genau? Ist das ein Prozess? Sind das Phasen? Ist das ein Mindset? Und das ist halt immer die Frage nach der Betrachtungsweise, weil ich würde sagen, für uns beide ist Design Thinking ein Mindset. Für Leute, die das jetzt im Unternehmen anwenden, ist es oft nur ein Prozess, ein Hilfsmittel, ein Tool.
Mix an irgendwelchen Methoden.
Genau, also es ist immer die Frage, wie man etwas betrachtet und wie man damit auch Unternehmen unterstützen will, weil ich kann mit einem Mindset ein Unternehmen genauso gut unterstützen oder kann es nur damit unterstützen in der Transformation, während ich in Projekten Tools brauche, also etwas Handgreifbares, etwas, was Ergebnisse liefert, was ja ein Mindset jetzt eher langfristig gesehen macht und ein Tool sehr kurzfristig.
Ja.
Immer die Frage des Warum.
Aber wir sind halt auch in den letzten Jahren immer mehr dahinter gekommen, wann halt Design Thinking funktioniert, aber auch wann es nicht funktioniert. Und das ist eben meistens, wenn, sag ich mal, die Unternehmenskultur nicht kompatibel ist mit dem Design Thinking Mindset, weil dann bleiben einfach nur diese Tools über und das Verbindende zwischen den Tools, wie dieser Prozess fließen kann und was er auch mit den Menschen macht, das geht dann verloren, wenn das eben nicht matcht.
Ich würde sogar ein Stück weitergehen und sagen, dass ich für mich persönlich eine Begründung für meine Intuition gefunden habe. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Manchmal gibt es Unternehmen, gerade als externer Berater oder Trainer, man kommt in ein Unternehmen rein und es macht einfach nicht Klick. Ah, du fühlst dich irgendwie nicht wohl oder es ist irgendwie und du kannst es gar nicht festmachen, ja. Woran das passt.
Irgendwie also, bist du nicht zufrieden, ja.
Ja, und egal was du machst, egal wie du es versuchst zu optimieren oder so und die Leute sind nett, es ist alles gut, aber irgendwas passt nicht. Und ich habe irgendwie herausgefunden, dass das halt oft dann nicht ist, wenn das Mindset einfach nicht kompatibel ist.
Aber machen wir es mal konkreter. Wir sprechen ja in Wahrheit von Unternehmenskultur. Und was würdest du sagen, sind so wichtige Werte, für die du stehst, aber für die du natürlich auch mit deiner Arbeit als Design-Thinkerin stehst? Was ist das? Was sind wichtige Design-Thinking-Werte?
Also ich mache es jetzt mal an Design-Thinking an, weil wenn ich es an mich anmache, glaube ich, wäre das erste chaotische Kreativität. Ich glaube, das ist vor allem diese Flexibilität und Unabhängigkeit. Mhm. Der Design Thinking Prozess, das ist jetzt keine starre Struktur, an der man sich halten muss, sondern das ist für mich ein Rahmenweg. Also ein Rahmen, wo du einfach beginnst mit einem Problem und du hast den Prozess und du hast die Hilfsmittel, aber es ist nie gleich, weil jede Herausforderung, jedes Problem ein anderes ist. Und manchmal beginnen wir mit dem Prototyping, um zu verstehen, es sind noch nicht alle Bedürfnisse genannt worden. Manchmal ist es, dass wir sagen, okay, der Kunde hat wirklich das Problem verstanden und wir können jetzt ins Ideen generieren gehen. Es ist einfach sehr flexibel und sehr abhängig vor allem vom Team und von dem zu erreichenden Ziel.
Ja. Was mir immer wichtig ist oder was mir immer Spaß macht in so Workshops, wenn es darum geht, dass das Team auch selbst entscheidet.
Ja.
Wenn es nicht darum geht, sich Rückendeckung zu holen bei der Führungskraft oder bei der Auftraggeber oder irgendeiner anderen Autoritätsperson, sondern wenn das Team sozusagen von sich heraus entscheidet, wo es weitergeht und dann halt auch die Konsequenzen trägt. Das ist das, was mir an Design Thinking gut gefällt oder zumindest an der Art und Weise, wie wir es machen.
Ja, was ich fast noch wichtiger finde, ist das Wort Fehlerkultur. Ja.
Okay.
Das ist irgendwie so, es sprechen alle über Fehlerkultur und wir lernen alle aus Fehlern, aber selber einen Fehler machen, so dann wird es irgendwie schwierig. Aber Fehler eben als Teil vom Lernprozess zu sehen, jetzt nicht zu sagen, ist ja wurscht, ob man einen Fehler machen oder nicht. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum zu sagen, okay, wir probieren einmal aus und wir schauen, was wir daraus lernen können.
Also generell dieser Wissensgewinn, dieses Neugierigsein, einfach neue Seiten kennenlernen, das finde ich halt auch spannend, gerade wenn man rausgehen, get out of the house und Leute befragen, das finde ich cool.
Und was ich halt wichtig finde, ist, dass bei vielen es endlich Klick gemacht hat, dass es Innovation, das ist kein Einzelsport. Also du kannst dich nicht in dein Kämmerchen verkriechen und dort irgendwie eine innovative Idee haben, sondern das ist etwas, was erst durch den Austausch passiert, durch offene Kommunikation, durch das Aufbauen von Ideen von anderen, dass man das nicht mehr so sieht wie, das war meine Idee und die
verteidige ich jetzt ja. Da schaue ich, dass niemand sich die auf der aufbauen kann, weil sonst kriege ich nicht die Lorbeeren. Ja.
Genau.
Also einfach dieser Gedanke, dass Ideen irgendwo Gemeingut sind.
Ja, na und ich bin ein absoluter Wettbewerb und so, das liegt mir überhaupt nicht.
Ja. Ja, und dazu gehört dann aber auch, damit das funktioniert, brauchen wir natürlich auch ein gewisses Wir-Gefühl. Und es ist halt auch dann tatsächlich hilfreich, wenn das Team sehr heterogen ist und wenn unterschiedliche Ideen einfach auch da ihren Platz haben, das ist, glaube ich, auch was Besonderes, wofür Design Thinking steht.
Das stimmt, ja. Also wo man auch die Ideen von anderen Unternehmen oder von anderen Abteilungen mit hineinbringt, die einfach neu inspirieren.
Ja, zusammengefasst eigentlich einfach eine offene Arbeitskultur. Ja. Jetzt ist es aber so, es gibt durchaus Unternehmenskulturen, die nicht so denken, wo diese Werte, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, also wie Flexibilität und Unabhängigkeit, Wissensgewinn, offene Arbeitskultur, wo das nicht im Vordergrund steht. Und man muss es ehrlich sagen, dort funktioniert Design Thinking nicht oder zumindest nicht so gut, wie es funktionieren könnte.
Ja, also da muss man aufpassen. Ich glaube, dass Design Thinking einerseits nicht der heilige Gral ist für alle Probleme, aber ich glaube wohl, dass Design Thinking überall einen gewissen Nutzen stiften kann, je nachdem, wie man es einsetzt. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Unternehmen denke, die wir begleitet haben, da fallen mir automatisch diese ganzen familiengeführten Unternehmen ein. Diese, weißt du, wo der Gründervater eine Idee hatte und daraus ein Unternehmen gebaut hat, das ein Familienunternehmen war und wo jetzt vielleicht noch Familienmitglieder involviert sind in der Geschäftsführung und so. Und da wird es irgendwie schwierig, weil zum Beispiel das, was dir so extrem wichtig ist, diese Teamentscheidungen, die funktionieren dort nicht.
Ja. Da entscheidet der Inhaber, die Inhaberin, da ist man entweder Mitglied einer Gemeinschaft oder man ist es nicht und man hat sich an die Regeln zu halten, die in dieser Gemeinschaft gelten. Und da ist sozusagen,
da gibt's den Gott Oberst quasi und an dem muss man sich richten und den darf man auch nicht in Frage stellen. Und,
Und ich meine, das heißt nicht, dass die nicht innovativ sein können, ganz im
überhaupt
Gegenteil.
Nicht. Also, gar nicht.
Ich sehe da vor allem so, keine Ahnung, vielleicht KMUs, die so Ingenieursdisziplinen sind, wo aber eigentlich der Gründer oder die Gründerin eine tolle Idee hatte und darum hat sich dieses Unternehmen entwickelt und deswegen geht auch jede Innovation nach wie vor eigentlich den Weg über den Schreibtisch vom Chef oder der Chefin.
Ja, aber was man dort machen kann, ist durchaus, dass man irgendwie die Kreativität mit Design Thinking fördert, dass man irgendwie schaut, welche Ideen können irgendwie noch gebracht werden, aber man muss halt da ganz bewusst eben den Inhaber involvieren.
Ja, sonst funktioniert es nicht. Und deswegen muss man halt gewisse Abstriche machen, ebenso wie du eh gesagt hast, diese Teamentscheidungen, die funktionieren halt dann nicht, aber andere Elemente kann man wohl nehmen. Ja, das ist eine Art von Unternehmenskultur, eben da, wo die Gemeinschaft sehr stark zählt, wo eben sozusagen die inhabergeführten Unternehmen sind. Aber es gibt ja auch noch andere Unternehmenskulturen, die, sage ich mal, irgendwie auch eine aggressivere Handschrift tragen oder auch mehr Energie reinbringen. Man könnte auch sagen, die Machtbesessenen.
Ich sehe den Kunden vor mir, den du meinst, ja.
Oh.
Es sind vor allem diese ganzen Vertriebsorganisationen, wo es einfach viel um Selbstvertrauen, um Ansehen, so wie du sagst, um Macht geht, die viel Energie haben, die man auch, also diese Energie kann man ja fokussieren und bündeln.
Ja,
gerade in Co-Creations und gerade in diesen Wettbewerben.
Also das ist ja irgendwie in einem Design-Thinking-Workshop auch cool, wenn da Energie ist, wenn da Impulsivität
herrscht. Ja, wir schauen ja, dass da Energie ist, definitiv.
Ja, ja.
Die kommt dort meistens nur schon von alleine und da muss man ein bisschen aufpassen, dass das einen nicht überwältigen kann.
Ja, das kann auch ein bisschen ein toxisches Umfeld sein. Einfach weil Macht und Ansehen und Tapferkeit so wichtig ist in diesen Unternehmen, gibt es da halt eins nicht, womit gerade du immer viel arbeitest,
definitiv,
oder? Diese psychologische Sicherheit.
Ja, auch diese Rücksichtnahme und Respekt und das ist dort extrem schwierig und braucht viel, da brauche ich auch immer als Berater oder Moderatorin viel Unterstützung von dem obersten Chef quasi, weil sonst funktioniert das einfach nicht. Also da kannst du nicht auf langfristige Ziele pochen, da kannst du irgendwie nicht von Rücksichtnahme sprechen. Das ist das nicht wirklich ein Wert, der zählt.
Ja.
Da sind die Menschen anders getrimmt.
Und das ist halt schon irgendwo schwierig, weil wir halt zum Beispiel viel auf psychologische Sicherheit setzen, dass Leute eben sagen können, was sie wirklich denken. Aber in so einem Unternehmen, wo Macht so einen zentralen Faktor hat, da kann man nicht sagen, was man denkt, weil es ist sehr gefährlich, dass man dann einen Fehler macht. Ja? Da will sich keinen Fehler leisten. Da ist Schwäche zeigen, tut keiner, weil man dann sofort verloren hat.
Na klar.
Und in diesem Umfeld, da ist halt schon noch Energie da und also irgendwie Kreativität schon auch, ja, aber eben nicht diese Sicherheit und diese Rücksichtnahme.
Nein, da geht es wirklich mehr um unmittelbare Belohnung, da geht es um die Idee des Einzelnen, da geht es um wer ist schneller, besser, schöner.
Ja, da kann man dann Innovationswettbewerbe machen, die aber halt ein bisschen so im Grundsatz eigentlich von Design Thinking widersprechen. Eben dieses Wir, dieses Miteinander, was wir ganz am Anfang genannt haben, das ist ein wichtiger Design Thinking Wert und den gibt es dort nicht, da gibt es nur ich.
Das stimmt, ja.
Deswegen, also in so Unternehmen, die wirklich sehr machtbesessen sind, da funktioniert Design Thinking eigentlich nicht besonders gut.
Naja, außer man macht ein Unternehmenschanger, ein Wertechanger.
Na klar,
das ist wieder eine andere Geschichte.
Das ist wieder was anderes, ja. Aber es gibt ja auch noch, und ich würde sagen, das ist gerade auch in der heutigen Welt sehr häufig, ich würde sie mal nennen, die Ordnungsliebenden.
Also, ich würde sie mal Peter nennen.
Ich?
Ja, Regeln, Strukturen, Prozesse.
Ich habe da schon einen Ansatz auch darin. Ja, das liegt
aber nur
auch
einen
in
kleinen.
Biografie, nur einen kleinen.
Nur einen ganz kleinen.
Also das sind, also ich denke da vor allem an große Konzerne, die sind sehr häufig, die haben sehr häufig diese Unternehmenskultur, wo es um Strukturiertheit geht, wo es um Prozessorientiertheit geht.
Ja, das brauchen
geht.
Sie auch, weil so wie du sagst, das sind häufig große Konzerne.
Ich mein, wir sprechen
mit tausenden
da ja von
Menschen.
Tausenden Menschen, ja. Und das,
also ich meine, das geht nicht, die brauchen klare Aufgabenverteilung, die brauchen Zuständigkeiten.
Macht, dann klappt das,
das
nicht.
Das ist, also wenn die lauter Ingrids hätten, dann glaube ich, also, ob die 2 Tage überleben, weiß ich nicht.
Aber das sind halt dann auch so Werte wichtig, die sich halt auch ein bisschen mit Design Thinking spießen können, wie zum Beispiel so unbedingte Loyalität und Ordnung.
Qualität statt Quantität. Im Design Thinking ist eher Quantität statt Qualität.
Zumindest in manchen Phasen sagen wir, es ist nicht wichtig, dass die Qualität von einer Idee wichtig ist. Es ist mal wichtig, dass wir Ideen haben, dass wir verrückte Ideen haben. Und diese ordnungsliebenden Unternehmen, die sagen dann so, aber das passt ja gar nicht in unsere Strategie oder finden immer einen Grund, warum es nicht passt. Aber darum geht es nicht im Design Thinking. Da wollen wir mal einfach nur impulsiv sein. Was würdest du sagen, in so einer Unternehmenskultur, was geht da nicht an Design Thinking Prinzipien?
Naja, was nicht geht, ist, dass man das, was ich halt sehr gerne mache oder wie ich jetzt als Berater, glaube ich, auch am besten funktioniere, ist, wenn mir Freiheit gelassen wird, wenn ich Flexibilität habe.
Da hast du keine Freiheit in solchen Organisationen.
Nein, also da muss ich mit auch bei Angebotslegung, da gibt es eine Angebotslegung, bis das Angebot durch ist, vergehen Monate, weil es so viele Zuständigkeitsbereiche durchlaufen muss. Also das
ist mir zustimmen.
Letztens passiert. Wir nehmen ihr Angebot von vor einem Jahr an. Ah, ich habe ein Angebot gestellt vor einem Jahr. Gut. Also das ist dort ganz klassisch und typisch. Die brauchen auch eine ganz genaue Agenda, wo du dich an den Prozess hältst, der dokumentiert ist. Aber das kreative Denken dort ist extrem schwer, weil sie halt sehr oft etwas Vorhandenes brauchen, an den sie sich festhalten können oder einen Prozess, den sie folgen können. Also da ist sehr viel Struktur drin und das widerspricht ein bisschen Kreativität in ihrer reinsten Form.
Ja, dieses kreative Chaos geht dort gar nicht. Dafür kann man halt sehr, sehr prozessual orientierte Workshops machen, wo man eben genau dem Prozess folgt und wo die halt auch gut sind, sind so schrittweise Verbesserungen. Also nicht Disruption, sondern
inkrementelle.
Genau, inkrementelle Innovation, ja, inkrementelle Entwicklungen, Verbesserungen, da sind die richtig gut, aber manche Aspekte im Design Thinking ziehen halt mehr ab auf diese Disruption und auf dieses ganz Neumachen.
Das stimmt, ja.
So, was haben wir noch für Unternehmen, wo es manchmal ein bisschen spießen kann?
Also ich finde, welche, die den unseren leicht machtbesessenen Unternehmen ähnlich sind, sind die, die jetzt nicht machtbesessen, sondern sehr zielorientiert sind.
Ja, Zielorientiertheit, Ergebnisorientiertheit ist natürlich etwas, was, ich sag mal, in unserer Welt auch Wohlstand gebracht hat. Das ist auch ein wichtiger Wert.
Weiterentwicklung, absolut. Ja.
Also wir nähern uns da eigentlich schon den Werten, die uns im Design Thinking wichtig geht. Aber was wir halt immer wieder merken bei Unternehmen, gerade so in unseren ersten zwei Phasen im Design Thinking, also im Einfühlen und Definieren, das ist schon noch eine Phase der Reflexion.
Ja, und das ist dort schwierig. Also das sind
die
meine Lieblingskunden, die spätestens am halben Tag danach kommen und sagen, Frau Gersbach, können wir das abkürzen? Können wir ins Ideen generieren kommen? Wir wissen eh unser Problem. Das ist alles gut. Das dauert zu lang.
Das ist oft noch die Unternehmen, die dann das Wort Problem vollkommen aus dem Sprachschatz genommen haben.
Das heißt
haben.
Herausforderung, bitte.
Genau, also es ist eine Herausforderung. Die sind eben zielorientiert. Die wollen Ergebnisse schaffen und Probleme sind so buh, weil man kann nicht über Probleme
Negatives
reden.
Das ist eben nicht zielorientiert, sondern da schauen wir zurück und das geht nicht.
Aber der Design Thinking Prozess erfordert halt auch, dass wir das Problem verstehen und vor allem, dass wir das Richtige lösen. Und eben diese ersten zwei Phasen sind dann oft sehr schwierig. Ja.
Sie sind oft schwierig, aber ich habe dann das Gefühl, dass es oft dann trotzdem so Klick macht, dass sie draufkommen, du brauchst diese zwei Phasen, du brauchst das Verstehen, das Einführen, das Definieren, um auf gute Ideen zu kommen, um diese ganzen, was sie eigentlich wollen, diese Quick Wins zu bekommen, um irgendwie sichtbar wieder zu werden, um wieder mehr Wohlstand zu erreichen, um die Welt auch zu verbessern.
Ja, also rational sind wir da gar nicht weit weg von diesem idealen Design Thinking Mindset, wo man halt dann vielleicht auch große Ideen haben kann. Also da ergibt eine Transformation am ersten Sinn, dass man sagt, okay, wir wollen diese kurzfristigen Ergebnisse und wir wollen den Erfolg und wir wollen die Ziele erreichen, aber vielleicht so ein bisschen dahin bringen, dass das Ganze auch langfristiger und anhaltender ist.
Ja, das Design Thinking wieder, das ist, wie wir das mehr sehen, ein Mindset und weniger ein Prozess, dem man stur folgt, um danach eine Innovation zu haben, im besten Fall.
Ja, und diese Unternehmen mit der Unternehmenskultur, da kann man natürlich auch dann irgendwann so schmackhaft machen, diesen Schritt hin zu noch ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Unabhängigkeit, ein bisschen mehr Team und Wir-Gefühl. Das kann dann eigentlich wirklich ganz gut funktionieren. Ja, und dann sind wir eigentlich dort, wo wir wirklich hinwollen, oder?
Wo Design Thinking gelebt wird und nicht nur als Methode eingesetzt wird, ja. Das ist irgendwie, es ist halt eben Flexibilität und Unabhängigkeit, das ist etwas, was mich jetzt schon von klein auf irgendwie beschäftigt und so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig mein Leben aufgebaut. Und ich glaube, dass die Welt sich auch dorthin gehend orientiert zu mehr Flexibilität, weil die Probleme komplexer werden und auch schneller und wir schnellere, bessere Lösungen brauchen, die wir anpassen müssen. Und da kann Design Thinking als Mindset, als Prozess, als Tool auf jeden Fall Unterstützung leisten. Sicher nicht bei jedem Problem, aber sicher bei vielen.
Ja, Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Bescheid gebt, wie ihr das seht. Also wenn ihr schon mehr Erfahrung mit Design Thinking habt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr vielleicht in Unternehmen arbeitet und euch jetzt ein bisschen mehr oder weniger angesprochen gefühlt habt mit unseren Erklärungen, wo Design Thinking möglicherweise nicht funktioniert, ob auch ihr solche Erfahrungen gemacht habt, das würde uns wirklich freuen.
Das stimmt.
Ihr könnt uns schreiben unter podcast@gerstbach.at. Ihr könnt uns auf Spotify einen Kommentar hinterlassen bei jeder Episode und auf Instagram.
Ja, oder anrufen.
Auf Ingrids Instagram-Account, Ingrid Gerstbach. Wir haben auch wieder eine Frage erhalten, die wir auch gleich mal vorlesen wollen. Und zwar über Spotify von der Ann-Kathrin. Sie hat sich für die Folge bedankt und hat uns gefragt, was sind eure Gedanken zum Design Thinking mit Studierenden? Habt ihr damit Erfahrungen in Bezug auf Methoden und Zielstellungen?
Ja, wir haben sogar eigentlich, seitdem wir Design Thinking machen, seit 2010, haben wir eigentlich gleich im ersten Jahr verschiedene Universitäten in Lehrgängen, Innovationslehrgängen begleitet, beziehungsweise du, Peter, machst das ja nach wie vor.
Ja, ich bin nach wie vor an einer FH auch als Lektor tätig und mache dort Design Thinking. Und was mir halt auffällt, dass Design Thinking auch im universitären Umfeld wirklich, also dieser Wertekanon, um den es ja heute geht in dieser Episode, der ist da auch für Studierende, glaube ich, ganz super wichtig.
Ja.
Weil die haben natürlich oft eine Arbeitsweise, die dem eigentlich prinzipiell entspricht, aber werden halt irgendwie so geformt. Ja? Also in der Schule, ich glaube, Schule ist ja immer noch ein Fakt, wo dieses Ordnungsliebende sehr unterstützt wird und vielleicht zu wenig noch dieses Freiheitsliebende, was für Kreativität notwendig ist. Also manche...
Prinzipiell, glaube ich, tut's den Leuten gut, also gerade den Studierenden, wenn sie früher mit Design Thinking in Kontakt kämen. Was mir damals aufgefallen ist, war, dass es irgendwie, dass da auch so viel Unsicherheit geherrscht hat. Also kann ich irgendwie, darf ich da was sagen? Die psychologische Sicherheit herzustellen hat relativ lang gedauert. Aber das Mindset ist schon so weit, ja. Es ist, ja.
Du hast Leute, die wissbegierig sind,
ja,
die was erreichen wollen. Also du hast viele Eigenschaften, mit denen du eigentlich gut arbeiten kannst, aber manchmal fehlt es, genau wie du sagst, glaube ich, so ein bisschen an der psychologischen Sicherheit. Darf ich denn das jetzt?
Ja, gerade in einer Uni, darf ich da Fehler machen? Darf ich da irgendwie Fragen stellen, die vielleicht blöd sind?
Also ich erinnere mich zum Beispiel, häufig gibt es so einzelne Studierende, die so super zielstrebig und so, ich würde jetzt sagen, Streber sind und in dieser Welt gar nicht sich schwer tun, einfach dieses, ja, auch
vielleicht selbst,
also einfach mal fließen lassen, einfach mal sein lassen. Weil ich meine, weil du halt während dem Studium auch, ja, zugetextet wirst mit so viel Wissen und so viel Info, das ein bisschen für diese Kreativität, zumindest in den Studienrichtungen, die ich jetzt meine, keine Ahnung, zum Beispiel Wirtschaft, da wird es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber prinzipiell ist die Methode natürlich auch im Studienalltag gut einsetzbar.
Ja, und da gibt es auch Methoden, die sind besser einsetzbar und manche, die sind nicht so gut einsetzbar. Aber können wir auch gerne mal eine eigene Episode dazu machen, liebe Ann-Kathrin? Vielleicht hast du da noch ein bisschen mehr Input für uns.
Ja, was du dir genauer vorstellst, schreib uns einfach auf Spotify oder sonst irgendwo, wir haben sie gerade genannt. Danke auf jeden Fall für die Frage. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr andere Fragen habt,
nächsten Fragen.
Genau, schickt sie uns einfach. Wir freuen uns immer, wenn wir das einfließen lassen können. Die nächste Episode erscheint dann wieder Ende April.
April, genau, ja.
Ist mal eingeplant und bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.